Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Höchststrafen und Freisprüche. In Spaniens Jahrhundertprozess um die Terroranschläge von Madrid werden 21 von 28 Angeklagten verurteilt. Öffnung im Schweizer Detailhandel. Der Bundesrat winkt das Gassis de Dijon-Prinzip mit bloß wenigen Ausnahmen weiter. Blauzungenkrankheit auch im Kanton Solothurn. Jetzt wurde die Schutzzone weiter ausgedehnt. Eingeschränkte Wahlbeobachtung. Russland will sich von der OSZE nur sehr beschränkt auf die Finger schauen lassen. Später dann, heute wieder Lohn. Eine St. Galler Firma produziert aus langzeitarbeitslosen Arbeitnehmer eine Erfolgsgeschichte. Und Sarkozy lässt nichts anbrennen, auch in der Banlieue nicht. Er schickt seine Ministerin in die Problemquartiere. Wir waren ihr dabei auf den Fersen. Echo der Zeit, dem Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
3,5 Jahre nach den verheerenden Terroranschlägen in Madrid hat der Nationale Gerichtshof Spaniens die Urteile gefällt. 21 der 28 Angeklagten wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Bei den Anschlägen auf 4 S-Bahn-Züge waren am 11. März 2004 191 Menschen getötet und über 1800 verletzt worden. Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind.
Von den 28 Angeklagten im Madrider Prozess kamen 7 mit einem Freispruch davon, weil die Beweise nach Auffassung des Gerichts nicht für eine Verurteilung reichten. Bei einem davon handelt es sich um einen vermeintlichen Drahtzieher, der wegen anderer Terrordelikte in Italien inhaftiert ist. Die übrigen Freisprüche betreffen Mitläufer aus dem Kreis der Sprengstofflieferanten. Zu Höchststrafen verurteilt wurden nur 3 der Angeklagten, darunter der einzige noch vor Gericht stehende Bombenleger, nachdem 9 weitere inzwischen bei Selbstmordanschlägen ums Leben kamen. Trotz dieser Schwierigkeiten bei Schuldzuweisung und Strafzumessung klärte das Gericht aber die entscheidende Frage des Verfahrens unmissverständlich. Für eine Verwicklung der baskischen Untergrundbewegung ETA gebe es nicht den geringsten Hinweis, erklärte Gerichtspräsident Bermudez.
Los atentados del 11 de marzo los pudo cometer ETA. Ninguna de estas pruebas sometida a contradicción en el plenario avala la tesis alternativa de la defensa.
Damit setzte das heutige Urteil immerhin einer Polemik ein Ende, die Spaniens Innenpolitik seit den Anschlägen vom 11. März 2004 immer wieder gelähmt und die Angehörigen der Opfer bis heute verunsichert hatte.
Das spanische Parlament macht mit einem neuen Gesetz einen großen Schritt Richtung Vergangenheitsbewältigung. Das verabschiedete Gesetz sieht vor, die Diktatur unter General Franco offiziell zu verurteilen und die Rechte derer zu anerkennen, die während des Bürgerkriegs und der nachfolgenden Diktatur verfolgt wurden. Zudem sollen Symbole des Franco-Regimes aus der Öffentlichkeit verschwinden. Das sogenannte Gassis de Dijon-Prinzip soll im Schweizer Detailhandel mit 18 Ausnahmen eingeführt werden. Damit würden die meisten Produkte, die in der EU zugelassen sind, ohne weitere Kontrollen auch in der Schweiz zugelassen sein. Eine der 18 Ausnahmen ist Waschmittel, welches in der Schweiz in jedem Fall phosphatfrei bleiben soll. Darauf hat sich der Bundesrat geeinigt. Mit der Übernahme des Gassis de Dijon-Prinzips sollen die Preise im Schweizer Detailhandel auf EU-Niveau fallen. Umstritten ist die Anzahl der Ausnahmen. Ursprünglich hatte die Bundesverwaltung eine Liste mit 128 Ausnahmepaketen eingereicht. Der Bundesrat hat diese nun in mehreren Schritten zusammengestrichen. In der Schweiz ist erneut ein Rind von der Blauzungenkrankheit befallen worden. Erkrankt sei ein Tier im Kanton Solothurn, im Bezirk Dorneck-Tierstein, teilen die Behörden mit. Die ersten 6 Fälle von Blauzungenkrankheit waren am Sonntag auf einem Bauernhof in Basel-Stadt entdeckt worden. Nun wurde die Schutzzone, die am Montag errichtet worden war, ausgeweitet. Beim Brand eines Kühllagers in Bresona bei Moudon sind nach Angaben der Waadtländer Kantonspolizei das Gebäude und 1400 Tonnen Kartoffeln zerstört worden. Das Feuer brach bei der Behandlung der Kartoffeln mit einem Antikeimmittel aus. Verletzt wurde niemand. Während der Brandbekämpfung war die Eisenbahnlinie Lausanne-Bayern während rund 3,5 Stunden unterbrochen. Russland schränkt die OSZE bei der Beobachtung der russischen Parlamentswahlen im Dezember ein. Wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in einer Mitteilung kritisiert, seien beispiellose Beschränkungen für die Arbeit ihrer Beobachter festgestellt worden. So sollen statt 400 Beobachtern, wie vor 4 Jahren, nur noch 70 OSZE-Mitarbeiter zugelassen sein, und dies bloß für kurze Zeit. Die OSZE will nun prüfen, ob eine aussagekräftige Beobachtung unter den gegebenen Bedingungen noch möglich ist. Russland kritisiert seit längerem die Arbeitsweise der OSZE. Die Deutsche Bank hat die Krise am amerikanischen Immobilien- und Hypothekarmarkt offenbar besser überstanden als andere Großbanken. Für das dritte Quartal weist die Deutsche Bank einen Gewinn von 1,6 Milliarden Euro aus. Das sind zwar rund 19% weniger als in der Vorjahresperiode. Dennoch überraschte das Ergebnis die Analysten. An der Börse stieg die Aktie der Deutschen Bank vorübergehend um bis zu 5%. Mit der Ankündigung, noch mehr Stellen zu streichen als bereits angekündigt, bringt der französische Telekom-Ausrüster Alcatel-Lucent seine Angestellten in Rage. Nach einem Gewinneinbruch im dritten Quartal plant der Konzern bis in 2 Jahren insgesamt 16.500 statt 12.500 Stellen einzusparen. Vom Arbeitsplatzabbau verspricht sich das Unternehmen Einsparungen in Milliardenhöhe. Der Konzern beschäftigt weltweit 80.000 Mitarbeiter. In Paris und in Nürnberg protestierten mehrere hundert Angestellte gegen die Restrukturierung. Das Unternehmen war nach der Fusion von Alcatel mit seinem US-Konkurrenten Lucent zum weltgrößten Hersteller von Festnetztechnik geworden. Im Konflikt zwischen der Türkei und der verbotenen Kurdenpartei PKK erhält die Türkei Hilfe von den USA. Wie ein Sprecher des Weißen Hauses bestätigte, liefern die USA der Türkei Geheimdienstinformationen. Es handelt sich um umfangreiches Material, welches für die Türken von großer Bedeutung sei, so der Sprecher. Die Türkei hat wiederholt mit einer Militäroffensive gegen Lager der PKK in Nordirak gedroht und an der Grenze mehrere 10.000 Soldaten zusammengezogen. Erst am Montag sind bei einem Gefecht 15 PKK-Anhänger und 3 türkische Soldaten umgekommen, wie heute bekannt wurde.
Wunden pflegen in Spanien. Das Terrorurteil hilft den Opfern bei der Bewältigung. Den Konservativen könnte es langfristig schaden. Beobachten mit verbundenen Augen. Russland gibt die Order durch, wer die Wahl wie kontrollieren darf. Gassis de Dijon aber hochprozentig. Unter dem bundesrätlichen Zepter verdunstet die Mehrzahl der Ausnahmen. Eingeschüchtert, niedergeschlagen, auferstanden. Burmas Protestbewegung lebt und der internationale Druck bleibt stark. Dann die Firma der Hoffnungslosen. In St. Gallen floriert ein Unternehmen, das Langzeitarbeitslose in die Berufswelt zurückführt. Und eine Frau nimmt Maß. Die französische Vorstadtministerin Fadela Amara besucht die Pariser Problemquartiere, um individuelle Lösungen zu schneidern. Die Banlieue-Hoffnung im Dossier nach 6:30. 191 Tote, 1800 Verwundete und eine ganze Nation verletzt. Spaniens Albtraum vom März 2004 wurde in beinahe 60 langen Prozesstagen wieder in allen Einzelheiten ins Gedächtnis gezerrt. Schmerzvolles Wiedersehen mit dem größten islamistischen Terroranschlag auf dem europäischen Kontinent. Auch die theoretischen über 300.000 Jahre Haft, zu denen die Schuldigen verurteilt wurden, können nicht wiedergutmachen, was die Bomben auf 4 Vorortszüge zerstört hatten. Doch immerhin hat die Zeit des Wartens ein Ende. 28 Angeklagte, 21 verurteilt, ein Hauptangeklagter freigesprochen. Entspricht dieses Urteil den Erwartungen? Das fragte ich unseren Iberien-Korrespondenten Alexander Gschwind.
Wie bei anderen Terrorprozessen der Vergangenheit, vor allem wenn es um arabischen Islamismus geht, hat sich auch hier eben Beweisnotstand ergeben in einzelnen Fällen, was im Zweifel zugunsten der Angeklagten ausging, sprich auf Freisprüche hinauslief. Aber im Prinzip hat man mit so etwas im Großen und Ganzen gerechnet, ja.
9 der eigentlichen Bombenleger und Drahtzieher sind ja längst tot. Wer wurde denn hier verurteilt?
Es wurde eigentlich nur noch einer der materiellen Täter, der eigentlichen Bombenleger, verurteilt. Von 3 oder 4 anderen hat man bloß DNA-Spuren, konnte sie aber bisher nicht identifizieren und auch nicht aufspüren. Und beim Rest handelt es sich mehr um Zuträger, Logistiker, Anstifter, Sprengstoffbeschaffer.
Einige dieser Freisprüche geben ja noch zu reden. Erstaunlich ist, dass darunter auch ein Hauptangeklagter ist. Weshalb konnte man ihn nicht verurteilen?
Der Betreffende saß bereits in Italien ein, tut es noch immer, ebenfalls wegen Terrordelikten. Er konnte im Madrider Prozess nur über Videokonferenz befragt werden. Und es gab auch eine prozessrechtliche Kollision, weil er in Italien bereits wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt wurde. Rechtskräftig konnte das spanische Gericht ihn nicht nochmal wegen desselben Tatbestandes ein zweites Mal verurteilen. Das führte in diesem Fall eben auch zu einem Freispruch.
Spanien hat sich ja viel versprochen von diesem Prozess. Es ist viel die Rede von einem Schlussstrich für Opfer und deren Angehörige. Ist es das nun?
Das ist nicht ganz sicher, weil zumindest der harte Kern der Opfervereinigung droht nun mit einem Rekurs angesichts der für ihre Begriffe zu milden Urteile und eben auch der Freisprüche. Aber was sicher der Fall ist, die Opfer haben immerhin durch das heutige Urteil auch materielle Genugtuung erhalten. Das Gericht hat ihnen je nach Fall und Schwere der Betroffenheit eine Genugtuungssumme von 30.000 bis 1,5 Millionen Euro zugesprochen. Das ist mal das eine, und vor allem hat das Gericht eindeutig die Täterschaft identifiziert, was auch zur inneren Ruhe der Betroffenen beitragen wird. Es handelt sich also nicht um ETA, baskische Untergrundbewegung ETA, sondern eindeutig nach Auffassung des Gerichts um islamistische Fundamentalisten. Und das hilft sicher auch bei der Bewältigung dieses Dramas für die Einzelnen.
Stichwort ETA, damit sind wir bei der politischen Dimension dieses Prozesses und dieses Urteils. Bis zuletzt wurde ja von einigen die Theorie aufrechterhalten, wonach die Anschläge aufs Konto der ETA gingen. Ist diese Theorie damit endgültig vom Tisch? Ist hier ein Schlussstrich gezogen?
Ich glaube, davon kann man wohl immerhin ausgehen. Der Gerichtspräsident hat das derart eindeutig festgestellt, dass all diese Thesen nicht haltbar seien, hat keinen einzigen dieser Beweise auch nur in die nähere Betrachtung gezogen, dass das wohl vom Tisch ist. Und man merkt es auch den Reaktionen jetzt an, dass die Leute, die das vertreten haben, wollen nicht mehr daran erinnert werden, dass sie sowas je behauptet haben. Grotesk ist die Stellungnahme der konservativen Volkspartei, die zum Zeitpunkt der Anschläge regiert hat und diese These in die Welt gesetzt hat. Die sagt jetzt plötzlich, es ging uns immer nur um die klare Ermittlung der Täterschaft und deshalb mussten wir auch auf der Untersuchung von Alternativthesen beharren. Und das ist doch ein ziemlich scheinheiliger Rückzug, der zeigt, dass niemand mehr daran glaubt, dass da ETA das Geringste damit zu tun gehabt hat.
Wird dieser Aspekt noch ein Nachspiel haben politisch? Wird es zur Hypothek für die Konservativen bei den nächsten Wahlen?
Ja, diese nächsten Wahlen werden spätestens Anfang März nächstes Jahr stattfinden. Und der letzte Machtwechsel in Spanien wurde ja ausgelöst durch diese Attentate. Und die jetzt regierende Sozialistische Partei wird sich das nicht entgehen lassen, das den Konservativen noch im ganzen Wahlkampf um die Ohren zu hauen, dass sie da schlicht eine gewaltige Lüge in die Welt gesetzt haben.
Informationen von Alexander Gschwind. Russland wählt am 2. Dezember ein neues Parlament. Die Opposition befürchtet längst, dass diese Wahlen weder frei noch fair verlaufen werden. Der heutige Tag nährt ihre Vermutung. Während vor 4 Jahren noch 1200 internationale Wahlbeobachter in Russland dabei waren, hat Moskau dieses Mal nur knapp 400 eingeladen. Die OSZE, wichtigste europäische Organisation zur Wahlbeobachtung, kritisiert diese Entscheidung heftig. Aus Moskau, Max Schmid.
Ein Sprecher der OSZE hat die Einschränkungen für die Arbeit ihrer Wahlbeobachter als beispiellos kritisiert. Bei den Parlamentswahlen 2003 hat Russland 400 Beobachter des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte eingeladen. Ein Teil dieser Leute, darunter auch Schweizerinnen und Schweizer, durfte über mehrere Wochen in Russland weilen und auch die Wahlkampagne beobachten. Jetzt sind nur noch 70 OSZE-Beobachter eingeladen worden, die zudem nur für einen kurzzeitigen Einsatz zugelassen sind. Der Sprecher von Präsident Putin, Dmitri Peskow, betonte heute bei einem Treffen mit Auslandkorrespondenten in Moskau, Russland sei frei, einen Rahmen zu setzen, innerhalb dessen es die Wahlbeobachtung für richtig halte.
Of course, we are free. We are free to apply a system within a framework of our obligation.
In keiner Weise seien die russischen Verpflichtungen gegenüber der OSZE verletzt worden. Peskow erklärte, aus russischer Sicht seien die Wahlbeobachtungen in früheren Jahren unbefriedigend gewesen.
The precedents that took place previous years, partly were not satisfactory.
Russland tritt zusammen mit einigen anderen postsowjetischen Staaten für eine Reform des ganzen Systems der OSZE-Wahlbeobachtungen ein. Besonders heftig war die russische Kritik an der OSZE nach den Präsidentenwahlen 2004 in der Ukraine ausgefallen, bei denen nach Wahlfälschungen, die von den Beobachtern bestätigt worden waren, die Wahlen wiederholt werden mussten. Neben den 70 OSZE-Beobachtern hat Moskau noch weitere rund 300 internationale Wahlbeobachter eingeladen, zusammen also knapp 400 Leute für 95.000 Wahlbüros. Vor 4 Jahren waren es insgesamt immerhin 1.200 ausländische Beobachter gewesen. Damit verkomme die Wahlbeobachtung zur Farce, erklärten heute russische Nichtregierungsorganisationen, die sich auf Wahlbeobachtung spezialisiert haben. Sie, die russischen NGOs, sind nach dem neuen Wahlgesetz ohnehin von der Wahlbeobachtung ausgeschlossen. Der heutige Entscheid, internationale Wahlbeobachtung zwar zuzulassen, aber ihre Tätigkeit massiv einzuschränken, ist ein klares Signal an die Außenwelt. Wir lassen uns in Sachen Demokratie vom Westen nicht mehr dreinreden. Russland gebe damit zu verstehen, dass es seine eigene Form von Demokratie habe, bei der man sich nicht auf die Finger schauen lassen wolle, sagte ein regierungskritischer Beobachter.
Geht's nach dem Bundesrat, dann sollen die hohen Preise in der Schweiz purzeln. Dafür sorgen soll unter anderem das Gassis-de-Dijon-Prinzip. Dieses besagt, dass was im EU-Raum zugelassen ist, auch in der Schweiz zugelassen sein soll, ohne zusätzliche Vorschriften. Im Prinzip. Aber bei gewissen Produkten will der Bundesrat an den Schweizer Vorschriften festhalten. Was der Wirtschaft zu weit geht, reicht Konsumentenschützern und Bauern nicht. Inlandredaktor Rolf Kamenzind.
Für die Bauern seien zwei Dinge zentral, sagt Sandra Helfenstein vom Schweizerischen Bauernverband.
Wir wollen das Herkunftsland deklariert haben und wir wollen Käfigeier deklariert haben. Diese zwei Dinge sind nicht verhandelbar für uns.
Grundsätzlich hat der Bundesrat heute entschieden, dass diese beiden schweizerischen Sondervorschriften weitergeführt werden sollen. Doch im Kleingedruckten des 240-seitigen bundesrätlichen Berichts wird dieser Entscheid dann relativiert. Dort steht nämlich, man werde prüfen, ob diese Vorschriften doch noch aufgehoben oder durch andere Massnahmen wie eine freiwillige Deklaration ersetzt werden sollen. Was für die Bauern absolut nicht in Frage komme, sagt Sandra Helfenstein.
Wenn die Konsumenten im Laden das nicht mehr unterscheiden können, dann können auch Konsumenten, die Produkte aus dem Inland kaufen wollen und bevorzugen, diese Wahl nicht mehr treffen. Deshalb ist das auch für die Schweizer Bauern sehr wichtig, dass diese Wahlmöglichkeit im Laden besteht.
Die Herkunftsdeklaration ist eine der zentralen Marketingstrategien der Landwirtschaft. Und in dieser Frage geht sie Hand in Hand mit den Konsumentenschutzorganisationen. Das Gleiche gelte auch für die Deklaration bei den Eiern, sagt Andreas Tschöpe von der Stiftung für Konsumentenschutz.
Seit 15 Jahren müssen Eier, die aus Käfighaltung stammen, deklariert werden. Und dies sind die Eier aus dem Ausland, weil in der Schweiz die Käfighaltung verboten ist. Und jetzt will der Bundesrat sich überlegen, das aufzuheben. Für uns wäre das ein Affront, weil dann wären wieder Eier im Ladenregal aus Haltung, die tierquälerisch ist. Und die Schweizer Bauern, die produzieren auf einem hohen Standard und haben dann eine Konkurrenz, die nicht sauber ist.
Die Haltung von Bauern und Konsumentenschützern erstaunt Thomas Pletscher vom Wirtschaftsverband Economiswiss.
Ich stelle einfach fest, dass das Gassis-de-Dijon-Prinzip vor allem von der Konsumentenseite her gefordert wurde. Und es liegt nun an Ihnen, Farbe zu bekennen, ob Sie wirklich zu dieser Liberalisierung im Interesse des Konsumenten stehen oder nicht.
Entweder man wolle wirklich tiefere Preise oder dann ein höheres Schutzniveau, meint Thomas Pletscher.
Hier muss man sich einfach entscheiden, ob man eine weitergehende Deklaration will. Dann muss man aber ehrlicherweise sagen, wir verzichten auf das Gassis-de-Dijon-Prinzip.
Economy Suisse würde das bedauern. Der Wirtschaftsverband hält die vereinfachte Einfuhr europäischer Produkte für ein wichtiges Signal der Öffnung gegenüber Europa und für eine Erleichterung für schweizerische Unternehmen. Doch im Hintergrund gibt es auch in der Wirtschaft erhebliche Widerstände. Denn die Öffnung des schweizerischen Marktes für billigere Produkte bedeutet auch zusätzlichen Konkurrenzdruck und tiefere Margen. Sollte der Bundesrat in dieser Angelegenheit nicht bald für Klarheit sorgen, so muss er damit rechnen, dass die Einführung des Gassis de Dijon-Prinzips am Schluss von verschiedenen Seiten aus unterschiedlichen Motiven angegriffen wird. Die Messer sind gewetzt und der Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz könnte zu Ende sein, bevor er überhaupt so richtig angefangen hat.
Rolf Kamenzind. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Erfolgsversprechende Lösung für Langzeitarbeitslose und Lösung gesucht für die französischen Vorstädte. Zuerst aber Burma. Es schien, als ob dort in den letzten Wochen wieder Ruhe eingekehrt wäre, nachdem das Militär den friedlichen Massenprotesten vom September ein blutiges Ende gesetzt hatte. Niemand weiß, wie blutig es tatsächlich war. Von etwas mehr als 10 Toten sprach die burmesische Armee, doch das dürfte bei weitem untertrieben sein. Politisch aber blieb Burma im Fokus des Interesses. Eben erst war der französische Außenminister Bernard Kouchner in der Region. Und heute nun ergab sich Erstaunliches. Die Mönche sind todesmutig auf die Straße zurück. Eine Gruppe von gegen 100 Mönchen soll in der Provinz demonstriert haben. Ich wollte von Manfred Rist, dem Korrespondenten der Neuen Zürcher Zeitung, wissen, wie überraschend das wirklich ist.
Sowohl in Burma als auch außerhalb, also in Dissidentenkreisen, gibt man sich nicht überrascht, dass die Proteste wieder aufflackern, aber der Zeitpunkt ist überraschend. Man rechnet eigentlich nicht, dass es zu einer Neuauflage in diesen Tagen kommt. Wieso? Weil die Sicherheitskräfte die Hauptstadt und natürlich auch die Provinz noch unter starker Kontrolle halten.
Und wie erklären Sie sich dennoch diesen Aufmarsch?
Also man muss da vielleicht noch vorsichtig sein, es gibt noch relativ wenig Nachrichten dazu. Einige Quellen sprechen von 70 bis 100 Mönchen, die kurz demonstriert haben. Andere sprechen von 200 Mönchen, die am frühen Morgen auf die Straße gegangen sind. Also die Nachrichtenlage ist noch sehr diffus. Wieso das passiert ist, auch da kann man im Moment nur spekulieren.
Was ist es denn für ein Signal, das diese Demonstration nun gibt?
Also wenn diese Demonstration in dieser Form stattgefunden hat, und ich glaube, man muss davon ausgehen, dann ist das ein sehr deutliches Signal, dass die Protestbewegung in Burma keineswegs unter Kontrolle ist. Dass man auch in Zukunft mit Demonstrationen rechnen muss und dass die Bewegung wiederum von den Klöstern ausgehen wird.
Nun hat diese Demonstration ja dort stattgefunden, wo bereits im September eigentlich der Ursprung der Protestbewegung war. Weshalb ist es wieder dort?
Auch das ist ein interessantes Signal. Pakoku ist eigentlich ein unscheinbarer Ort, eine Kleinstadt in der Nähe von Mandalay, in der Nähe von Baga angelegen. Und dort haben am 6. September die ersten gewalttätigen Übergriffe gegen Mönche stattgefunden. Und das gab damals ein landesweites Signal an die Klöster, sich an dem Aufstand zu beteiligen. Also wenn nun Pakoku wieder zu einem Zentrum des Widerstands wird, dann ist das ein klares Zeichen.
In Rangoon selbst wäre so etwas zurzeit nicht möglich?
Ich denke nicht, dass in Rangoon eine Protestbewegung in irgendeiner Art im Moment möglich ist. Sie würde sofort im Keime erstickt. Rangoon ist die Hauptstadt, ist die größte Stadt. Auf Rangoon hat sich das internationale Medieninteresse gerichtet. Und die Militärpräsenz, die Sicherheitskräfte in Rangoon sind nach wie vor erdrückend und die Bevölkerung dort hat große Angst.
Hat denn diese kleine Demonstration in der Provinz das Potenzial, wieder zu wachsen?
Ich habe da meine Zweifel, ob in den nächsten Tagen oder schon in den nächsten Wochen eine neue Demonstrationswelle sich anbahnt. Ich denke, dass im Moment die Sicherheitskräfte, das Militär die Lage noch stark unter Kontrolle hat. Indessen wächst auch der internationale Druck. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher in den nächsten Monaten zu einem Wiederaufflammen der Proteste kommt. Ich glaube im Moment die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Schneeballeffekt gibt, eher gering, weil das Militär sitzt derzeit noch zu fest im Sattel.
Sie sprachen von diesem internationalen Druck, der ist ja tatsächlich enorm. Eben erst war der französische Außenminister Kouchner in der Region, am Wochenende soll UNO-Sondergesandte Gambari wieder hin. Und Mitte November widmet sich der ASEAN-Gipfel ganz dem Thema Burma. Wie erklären Sie sich, dass das Interesse und der Druck dieses Mal so hoch bleiben?
Ich denke, dass der internationale Druck, auch das internationale Interesse der Medien und auch das Engagement von Nichtregierungsorganisationen, nicht zuletzt auch das Engagement breiter Kreise der Weltbevölkerung, darauf zurückzuführen ist, dass man sehr ausdrucksstarke Bilder aus Rangun bzw. aus Burma hat. Und es ist ein relativ klarer Fall eines Unrechtsregimes, das nicht nur gegen die Bevölkerung vorgeht, sondern auch gegen den Klerus, also gegen die religiösen Würdenträger. Und das ist international nicht akzeptabel.
Dass nun am Wochenende der UNO-Sondergesandte erneut zu Verhandlungen nach Burma reist, heißt das auch, dass die Chancen für erfolgreiche Vermittlungen nun etwas besser stehen?
Da muss man vorsichtig sein. Der politische Druck, auch der wirtschaftliche Druck auf das Regime, es ist sehr schwierig abzuschätzen, ob das wirkt. Aber es ist eine Tatsache, dass neben den wirtschaftlichen Sanktionen sich mittlerweile auch ein starker politischer Druck aufgebaut hat. Da kann man die UNO und die EU und die ASEAN lange ins Lächerliche ziehen und sagen, das nützt ja sowieso nichts. Aber langfristig, wenn der Druck anhält, nützt es eben wahrscheinlich doch. Und gerade in den letzten Tagen habe ich festgestellt, dass sowohl in der ASEAN als auch auf der EU-Seite intensive Bemühungen im Gange sind, das Problem Burma zu lösen.
Das war Manfred Rist von der NZZ. Zu Burma findet sich auch ein Dossier unserer Online-Redaktion auf drs.ch. Wer ganz unten angekommen ist, hat es besonders schwer. Davon können Langzeitarbeitslose berichten. Sie sind ausgesteuert und leben vom Sozialamt. Der Weg zurück scheint aussichtslos. In der Stadt St. Gallen aber hat man einen Weg gefunden, wie solche Menschen wieder Arbeit finden. Statt auf die Fürsorge werden sie in eine Firma geschickt, wo sie Schritt für Schritt zurück in ein normales Leben finden. Mit großem Erfolg. Die Firma wächst rasant. Bereits sind Filialen in Zürich und im Thurgau entstanden. Roland Wermelinger war zu Besuch bei dieser Stiftung für Arbeit.
Die alte Fabrikanlage am Rand von St. Gallen hat sich in den letzten Jahren mit allerlei Leben gefüllt. Wo früher Textilien gefärbt wurden, gibt es jetzt eine Kunstgießerei, eine Tanzschule und die Stiftung für Arbeit. Die ist vor 10 Jahren entstanden, in der Zeit, als die wirtschaftliche Rezession die Arbeitslosenquote überall in die Höhe schnellen ließ und das städtische Sozialamt auch die Schließung der offenen Drogenszene zu spüren bekam. Die Stadt reagierte wie andernorts mit Beschäftigungsprogrammen. Die tragen meistens wohlfühlende Namen wie Integration statt Resignation, kosten viel Geld und bewirken trotzdem oft nicht viel. Doch hier ist aus einer kleinen Truppe, die stundenweise Gelegenheitsjobs verrichtete, eine stattliche Sozialfirma mit 500 Angestellten geworden. Eben ist eine Ladung chinesischer Haarföhngeräte angekommen. Frauen und Männer entfernen die Stecker und ersetzen sie durch in der Schweiz passende Stücke. Für Händler und die Industrie lohnt sich die Zusammenarbeit mit der Stiftung für Arbeit, erklärt Lynn Blattmann von der Stiftung auf einem Rundgang.
Unsere Kunden, die möchten einfach eine gut gemachte Arbeit, die möchten die Qualität und die geben uns die Arbeit, weil wir die gut machen, zu einem konkurrenzfähigen Preis und unsere Konkurrenz ist das Ausland. Also es sind Arbeiten, die sonst ins Ausland gegeben würden und für die Kunden ist das natürlich wie 2 Fliegen auf einen Schlag. Die bekommen was Soziales und auch noch gute Qualität und deswegen steigen sie bei uns ein.
Nebenan werden Gussteile für die Automobilindustrie nachbearbeitet. Eine Halle weiter stapelt sich meterhoch Elektroschrott, der hier getrennt und recycelt wird. Typische Arbeiten für den zweiten Arbeitsmarkt zwar, jedoch in ISO-zertifizierter Qualität erledigt, von Leuten, die oft jahrelang ohne Job waren und nun stufenweise wieder an ein geregeltes Leben herangeführt werden. Man arbeitet zuerst nur halbtags für 14 Franken Stundenlohn und kann sich nach oben arbeiten. Am Schluss winken 3.200 Franken Monatslohn und natürlich bleibt das große Ziel – eine feste Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Mehr als jeder Dritte schafft das. Daniela Merz ist seit 5 Jahren die Chefin hier und sie staunte am Anfang selber darüber, wie schnell die Wiedereingliederung oft gelingt.
Also die meisten Leute, die anfangen zu arbeiten, die haben anfangs noch etwas Schwierigkeiten, aber das geht dann sehr, sehr schnell und dann sind sie zum Teil wirklich sehr, sehr leistungsfähig und auch sehr willig.
Neben Erfolgen gibt es auch Rückschläge, doch bei der Stiftung für Arbeit ist man stolz darauf, als Erste erkannt zu haben, dass Langzeitarbeitslose nicht Betreuung brauchen, sondern Fitnessprogramme. Dieses hier in St. Gallen wurde in den letzten 10 Jahren von 2000 Frauen und Männern besucht. Eine Erfolgsgeschichte ist die Stiftung für Arbeit auch für die Stadt, erklärt St. Gallens Sozialvorsteher Nino Gozio.
Das bringt insoweit etwas, als dass wir Sozialhilfefälle nicht einfach betreuen und verwalten und sie finanzieren, sondern dass wir ihnen aktiv Gelegenheit geben, eben aus der Sozialhilfe herauszukommen, ihr Leben eigenständig zu leben.
Die Stadt subventioniert die Stiftung für Arbeit zwar mit jährlich 4,2 Millionen Franken, trotzdem spart sie unter dem Strich ebenso viel Geld ein, weil die Stiftung für Arbeit die Löhne selber finanzieren kann und die Sozialhilfe entsprechend gekürzt wird. Der grosse Erfolg dieser Sozialfirma mit dem etwas unbestimmt fuseligen Namen Stiftung für Arbeit blieb nicht unbemerkt. Institutionen und Medien aus dem ganzen Land sorgten einerseits für einen solchen Rummel, dass die Angestellten sich zunehmend wie im Zoo fühlen und deshalb auch dem Radiomann keine Auskunft geben möchten. Andererseits wächst die Firma ungebremst. In den letzten Monaten entstanden Filialen im Thurgau und in Zürich. Eine weitere folgt bald in Winterthur.
Roland Wermelinger. Es ist 18.34 Uhr, Zeit fürs Echo-Dossier. Alarm, Notstand, hieß es in Frankreich genau vor 2 Jahren, als eine Welle von Gewalt über die Vorstädte schwappte und das Land in Atem hielt. 2 Jahre, in denen sich allerdings nicht viel geändert hat, weder an den Lebensbedingungen noch an der Sicherheitslage in diesen sogenannten schwierigen Quartieren. Jetzt aber soll was gehen, verspricht Nicolas Sarkozy. Auch für die Banlieue kündigt der französische Präsident die totale Erneuerung, einen eigentlichen Marshallplan an. Umsetzen soll dieses ehrgeizige Ziel Fadela Amara, Sarkozys Vorstadtministerin. Unser Korrespondent Philipp Scholkmann hat sie bei ihrem Besuch in Persan beobachtet. Persan liegt am äußersten Rand der Pariser Agglomeration. Die Stadt leidet unter großer Arbeitslosigkeit.
Im kleinen Quartierzentrum Agora warten seit einer Stunde die Mütter und Kinder mit Getränken und Kuchen auf den Besuch der neuen Vorstadtministerin. Die Präfektur hat gestern bestätigt, Fadela Amara macht auf ihrer Tour durch mehr als 200 der insgesamt 700 sogenannten sensiblen Quartiere Frankreichs tatsächlich auch hier in Persan Station. Wir sind am nördlichen Rand des Departements Val d'Oise, eine knappe Autostunde vom Zentrum der Hauptstadt entfernt, wo der 11-Millionen-Moloch Paris langsam in die Landwirtschaftszone der Picardie übergeht. Amara kommt schließlich umringt vom Gemeindepräsidenten, den Ressortchefs der Präfektur, den Amtsdirektoren ihres Ministeriums. Die Stimmung ist ausgelassen, als sei gerade der Fastenmonat Ramadan zu Ende hier im Village, dem Dörfchen, wie die Sozialwohnungssiedlung aus den späten 60er Jahren eigentümlicherweise heißt, obwohl sie in den Statistiken der letzten Jahrzehnte über die Vorstadtmisere und die Jugendgewalt regelmäßig auftauchte, auch in jenen über die Banlieue-Revolte vor 2 Jahren. Die Ministerin versucht, mit den Müttern ins Gespräch zu kommen. Die erzählen von den Nähateliers, von Nachhilfeunterricht für die Jüngsten am Nachmittag in dem Quartierzentrum, von begleiteten Ausflügen ans Meer. Weit über ein paar allgemeine Betrachtungen kommt der Austausch im Gedränge allerdings nicht hinaus. Die Ministerin ist selbst maghrebinischer Abstammung, mit Eltern, die aus der algerischen Kabylei kamen. Aufgewachsen ist sie in einem Quartier wie diesem hier, am Rand der Industriestadt Clermont-Ferrand. Das allein weckt im Quartierzentrum Agora Vertrauen. Sie ist eine wie wir, sagt eine freiwillige Helferin. Bekannt wurde die 44-Jährige als Gründerin der Bewegung Ni Pute Ni Soumise, die kämpft für die Rechte der Mädchen und Frauen in den Vorstädten, wo nicht selten machistische Regeln gelten. Sarkozy hat Fadila Amara aus dem Umfeld der linken Bewegungen, die die Sozialistische Partei umkreisen, abgeworben und in seine Regierung der sogenannten Öffnung geholt. Aus kritischer Distanz, lässig an eine Betonbrüstung gelehnt, verfolgen ein paar Jugendliche das Spektakel im Quartierzentrum. Was soll das schon bringen, der Besuch dieser Ministerin hier in Person, riskiert einer. Das bringt noch keine zusätzlichen Freizeitangebote für uns und vor allem noch keine Arbeit. An dem Punkt wird die Ministerin in der Tat nicht vorbeikommen. Seit der Banlieue-Revolte hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt nur geringfügig entspannt. Noch immer sind in den sozial schwierigsten und explosivsten Einwandererquartieren mehr als ein Drittel der Jugendlichen in der einen oder anderen Form von Arbeitslosigkeit betroffen. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Landesdurchschnitt bei den Jungen. Über die Gründe dafür gehen die Meinungen in der Gruppe auseinander. Das Problem ist und bleibt die Diskriminierung, sagt einer. Die Arbeitgeber sehen dich doch gleich als Rakai, als das kriminelle Pack aus den Vorstädten.
Quand on voit dans l'entreprise que il y a du racisme, on a un français, on passe, on a un robé ou on a un renoir, on passe pas.
Die schauen auf die Hautfarbe. Wenn du Röbe, also magrebinisch bist, oder ein Schwarzer, hast du keine Chance. Die Kollegen widersprechen. Mit Rassismus allein lässt sich die Arbeitslosigkeit nicht erklären. Es ist auch eine Frage des Willens und der rechten Ausbildung, sagen sie. Mag sein, aber ich habe einen Abschluss als technischer Assistent, aber bei jeder Bewerbung sagen sie mir, schön und gut, dein Diplom, aber wo ist deine Berufserfahrung? Ohne die können wir dich nicht brauchen, reagiert ein anderer.
Oui, mais vous n'avez pas d'expérience.
Die Gemeindeverwaltung von Person bemüht sich, auf einer alten Industriebrache eine neue Gewerbezone aufzubauen, eine Zone Franche, wie sie in französischen Vorstädten schon seit Jahren möglich sind, mit unterschiedlichem Erfolg allerdings. Die Unternehmen können sich dort steuerfrei ansiedeln, wenn sie Jugendliche aus der Gegend beschäftigen. Bis in 2 Jahren, hofft der Stadtpräsident, könnte die neue Zone Franche bereit sein. Abends in der großen Diskussionsrunde in der Mehrzweckhalle der Gemeinde ist davon die Rede und von all den anderen Dauerbrennern. Der Gesprächsleiter von der Präfektur ordnet sie nach 5 Themen. Die Arbeitslosigkeit, das Schulversagen, die Unsicherheit, die Wohnungsnot, die schlechte Erschließung. Tatsächlich ist ein Handicap hier, dass die wirtschaftliche Boomzone um den Flughafen Roissy-Charles de Gaulle zwar per Luftlinie keine 20 Kilometer entfernt ist, per öffentlichem Verkehr aber nur über komplizierte Umwege zu erreichen ist. Viele der Einwandererkinder starten mit mangelnden Sprachkenntnissen und gehen in die Schulen mit dem schlechtesten Ruf, denn noch immer schickt das Erziehungsministerium systematisch die unerfahrensten Lehrkräfte direkt nach deren Ausbildung in diese schwierigsten Zonen. Andererseits, im Village gibt's neuerdings keine zerfallenen Gebäude mehr, wie anderswo in der Banlieue von Paris. Für die Sanierung der Vorstädte hat die letzte Regierung Milliarden bereitgestellt. Hier in Person sind die Arbeiten bereits abgeschlossen. Bleiben die Probleme hinter den Fassaden. Wie sich Nicolas Sarkozy deren Lösung vorstellt, dafür gibt's erst ein paar vage Anhaltspunkte aus dem Präsidentschaftswahlkampf. So hat der Kandidat einen durchlässigeren Arbeitsmarkt versprochen, mehr Investitionen in die Banlieue-Schulen, mehr Kontrolle und Aufsicht, mehr Disziplin. Doch wie konkret und mit welchem Geld bleibt vorerst offen. In ein paar Wochen soll Fadila Amara erste Vorschläge unterbreiten, damit spätestens im Januar der Präsident den versprochenen Marshallplan für die Vorstädte verkünden kann.
Il s'agit pas pour moi de mener des politiques de la ville en rupture avec ce qui s'est passé. Je pense que pour réussir ce pari-là, il faut travailler en profondeur. Donc ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup de travail.
Die Vorstadtministerin dämpft zunächst die Erwartungen. Sie spricht nicht von Marshallplan, sondern von einer Fülle von maßgeschneiderten Maßnahmen für jedes einzelne der Quartiere.
Je tente de mettre en place une sorte de politique de la ville sur mesure.
Deshalb sei sie heute hierher gekommen, um erstmal zu verstehen, wie die allgemeinen Probleme hier in Person konkret angegangen werden müssten.
J'ai choisi une méthode qui est difficile certes, mais qui me semble peut-être et je l'espère opportune.
Diese Methode der Anhörungen hat ihr den Spott der Opposition eingetragen. Warum nochmal eine Vernehmlassung, lautet die Kritik. Und was stimmt, Banlieue-Analysen gibt's in Frankreich inzwischen mehr als genug. Nur der politische Wille, die Banlieue wirklich zur Priorität zu machen, hat bisher gefehlt in allen politischen Lagern.
Doch die Methode der Ministerin kommt hier im Terrain besser weg als in den Pariser Salons.
On demande qu'à voir des choses qui c'est pas un problème de gauche ou de droite, c'est pas un problème politique, c'est un problème de volonté.
An zentralen Paris und technokratisch verfügten Reformversuchen hat es bisher nie gefehlt, meint ein Jugendarbeiter, egal ob von links oder rechts. Vielleicht ein gutes Zeichen, wenn die neue Ministerin nun erstmal den Betroffenen zuhört.
Des revendications des associations et des habitants.
Bericht aus der Banlieue, das war ein Dossier von Philipp Scholkmann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Christian Löscher, am Mikrofon Simon Watzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.